Leben so, dass man das Gefühl hat, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, man verliert irgendwie so ein bisschen den Durchblick, Fragen über Fragen türmen sich auf und die Frage ist, wie manövriere ich mich da eigentlich durch diesen ganzen Dschungel der Unsicherheiten hindurch, wie komme ich denn dahin, wie lässt sich das alles, was mir plötzlich begegnet, eigentlich beantworten? Es ist gar nicht so einfach, innerhalb all dieser Unsicherheiten und all dieser offenen Fragen mich dann durchzumanövrieren und da die richtige Position zu finden. Und vielleicht geht es dir heute Morgen im Gottesdienst ganz genauso, wenn wir jetzt gleich in den Predigttext hineinschauen, diesen Predigttext, den ich uns gleich lese, denn dieser Predigttext bietet eine ganze Menge solcher Bäume, Bäume voller offener Fragen, über die wir wahrscheinlich jetzt heute Morgen und auch die ganze nächste Woche intensiv weiter diskutieren könnten. Und ich weiß nicht, ob wir zu einem sinnvollen Ergebnis kommen würden am Ende unseres Diskutierens. Dinge, die die Botschaft versperren, wo wir uns dranhängen und fragen, ja, was soll denn jetzt eigentlich das? Und während wir da noch hängen, fährt der Zug der eigentlichen Aussage des Bibeltexts an uns vorbei. Fragen, die mit der Hauptsache wenig zu tun haben. Und deswegen werde ich heute Morgen versuchen, innerhalb dieses Textes, innerhalb dieses Fragendschungels irgendwo den Durchblick zu schaffen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir es schaffen, aber das werden wir dann am Ende des Gottesdienstes miteinander schauen, ob wir das dann beantworten können, ob das dann zufriedenstellend war oder ob ihr sagt, wir kauen einfach heute Nachmittag noch weiter. Es soll ja wieder Wolkenbeobachtungsmöglichkeiten geben und das kann man von drinnen mit einem Buch auch noch etwas besser machen. Wir sind ja immer noch im ersten Petrusbrief unterwegs. Es ist immer noch die gleiche Situation, in die Petrus hineinschreibt, an Christen, die in einer Minderheitensituation leben, die im Bereich der heutigen Türkei sind, in einem Umfeld, was dem Glauben ablehnend, gleichgültig oder sogar mit Widerstand gegenübersteht. Die Christen brauchen Ermutigung, um ihr Leben zu leben als Christen in einer nichtchristlichen Gesellschaft. Und deswegen hat uns ja heute dieser Brief auch einige Impulse zu geben, weil wir ja in einer ähnlichen Situation stehen, wie es die Christen damals im ersten Jahrhundert getroffen hat. Und wenn wir diesen Text mit möglicherweise einigen Fragen in den Blick nehmen, dann müssen wir uns das immer wieder im Hintergrund behalten. Warum schreibt Petrus denn den Brief und an wen schreibt er denn den Brief? Was könnte in dieser Situation dieser Text, mit vielleicht auch manchem, was wir nicht verstehen oder nicht einordnen können, den Leuten in dieser Situation der Minderheitensituation bedeuten? Also was könnte das heißen, wenn es um Ermutigung geht? Ermutigt Leben in der Fremde, was ist die Ermutigung, die Petrus hier weitergibt? Ich lese uns aus 1. Petrus 3, die Verse 18 bis 22. Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er, der Gerechte, für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für allemal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Ja, er wurde getötet, aber das betraf nur sein irdisches Leben, denn er wurde wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. Und so zu neuem Leben erweckt, ging er zu den Geistern in der unsichtbaren Welt, die sich zu Noahs Zeit gegen Gott aufgelehnt hatten und die jetzt bis zu ihrer endgültigen Verurteilung gefangen gehalten werden, und verkündigte ihnen seinen Sieg. Damals, in den Tagen Noahs, hatte Gott in seiner Geduld mit dem Gericht gewartet, bis die Arche gebaut war. Doch als dann die Flut kam, wurden nur wenige, nicht mehr als 8 Personen, in der Arche durch das Wasser hindurchgetragen und gerettet. Das Wasser von damals war das Gegenstück zum Wasser der Taufe. Und dieses Wasser rettet jetzt euch. Denn bei der Taufe geht es nicht um etwas Äußeres, das Abwaschen von körperlichem Schmutz. Sich taufen zu lassen bedeutet vielmehr, Gott um ein reines Gewissen zu bitten. Und dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus. Denn jetzt, nachdem er in den Himmel gegangen ist, auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt und dem die Engel und alle Mächte und Gewalten unterstellt sind. Ermutigt Leben in der Fremde. 3 Gründe der Ermutigung nennt uns Petrus hier in diesem Text. Und das erste ist, ermutigt Leben in der Fremde, weil Jesus starb und auferstanden ist. Petrus weiß ja um das Leben der Menschen denen ihr hier seinen Brief schreibt. Ihr Leben ist nicht einfach, weil sie ja ständig in dem Verdacht stehen, dass sie mit dem, dass sie Christen sind, den Staat zersetzen, den Staat untergraben, die römischen, griechischen oder was auch immer für Götter furchtbar zornig machen, weil sie nicht mehr mitmachen bei dem Opferkult und allen möglichen Praktiken, die damit zusammenhängen. Sie werden deswegen ausgegrenzt oder sie erleben, dass sogar in ihren ganz engen Beziehungen im Haushalt, in der Familie, wie schwierig das sein kann, wenn Leute damit nicht übereinstimmen, dass ich Christ bin. Wie kann man solche Menschen in diesen Herausforderungen eigentlich ermutigen? Petrus macht es ganz einfach. Er beginnt seine Botschaft beim Kern, bei Jesus Christus. Auf den lenkt er den Blick, denn wegen Jesus leiden ja die Leute. Wegen Jesus sind sie in dieser Minderheitensituation. Wegen Jesus haben sie Probleme im Leben. Petrus hat ja schon im Vers zuvor, Vers 17, darauf hingewiesen, dass er dort schreibt, sollte es Gottes Wille sein, dass jemand leiden muss, weil er Gutes tut, dann ist das auf jeden Fall besser, als wenn man leiden muss, weil man Böses tut. Das Gute tun, von dem Petrus hier spricht, heißt ja, wenn ihr leidet, weil ihr mit Jesus lebt, weil ihr euch für ihn einsetzt, zu seiner Ehre lebt, dann ist das besser, als wenn ihr Mist baut im Leben und deswegen noch Ärger kriegt. Ist ja irgendwie logisch, wer einen Fehler gemacht hat und dann Ärger kriegt, das ist ja irgendwie nachvollziehbar an diesem Punkt. Wer mit Jesus lebt, muss damit rechnen, dass es Widerstände gibt. Wer mit Jesus lebt, muss damit rechnen, dass nicht alle Beifall klatschen. Er muss damit rechnen, dass es sogar sein kann, dass Beziehungen, in denen ich lebe, deswegen zerbrechen, weil Leute damit nicht einverstanden sind, dass ich so lebe und einen anderen Herrn habe und der ist mir wichtiger als alles andere in diesem Welt, auf dieser Welt. Leid wartet auf uns Christen, gerade in einem fremden Umfeld. Und das ist ja wie so ein roter Faden, was sich hier durch diesen Text hindurchzieht. Und selbst wenn wir jetzt vielleicht sagen, das ist aber ganz schön weit von uns weg, wir leben ja noch gar nicht in dieser Situation, ich vermute, diese Situation kommt uns immer näher. Und wir werden das immer mehr spüren, dass in einer Gesellschaft, die nicht nach Gott fragt, die, die nach Gott fragen, ganz schnell an irgendwelche Ränder oder an den Pranger gestellt werden. Der Gegenwind, der Widerstand, das wird zunehmen. Und Petrus weiß darum schon damals. Er selbst hat das ja am eigenen Leib erlebt, ist ins Gefängnis geworfen worden, schon bevor er diesen Brief schreibt, schon in Jerusalem. Da gibt es ja diese Geschichte, wo er dann ganz wundersam aus dem Gefängnis rausgebracht wird. Schon vorher hat er den Mund verboten gekriegt vom Hohen Rat. Und auch am Ende seines Lebens wird er ja wegen des Glaubens hingerichtet werden. Und Petrus hat es nicht nur am eigenen Leib erlebt, sondern er hat auch bei dem Urmuster das mitbekommen, bei Jesus selbst, mit dem er ja 3 Jahre lang unterwegs war. Jesus, der das auch erlebt hat, für die gute Botschaft Gottes zu leiden und zu sterben. Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, so fängt Petrus diesen Abschnitt an. Jesus, der Stellvertreter von uns Menschen geworden ist, der für uns, für dich und für mich gelitten hat. Er hat das für uns getan. Er hat das Leben gelebt, was wir eigentlich hätten leben müssen, ganz auf Gott ausgerichtet, ganz zu seiner Ehre, voll seinem Willen unterstellt. Und das, was wir nicht konnten und können, das hat Jesus für uns getan. Und Jesus nimmt die Qualen auf sich. Er war bereit, das zu tun, den Weg bis ans Kreuz zu gehen, weil er uns so sehr liebt. Und er tat das, obwohl er ja eine ganz andere Welt gekannt hat. Obwohl er eine ganz andere Welt gekannt hat. Er kam aus dem Himmel, dem absolut perfekten Umfeld, da wo nichts Böses ist, wo alles wunderbar, heil und perfekt ist. Und diese Herrlichkeit bei Gott, die gibt er auf und kommt auf die Erde. Er tauscht das Beste mit der Erde und er lebt hier auf der Welt die größte Ungerechtigkeit, die Welt jemals gesehen hat. Ein Mensch, der absolut nichts Böses getan hat. Kein böses Wort. Keine bösen Gedanken, keine Verurteilung. Nichts davon, was wir irgendwie doch auch kennen, nichts davon hat Jesus getan. Und dann wird er verurteilt und wie ein Schwerverbrecher hingerichtet, dort am Kreuz. Die Leiden von Jesus, das sind die größte Ungerechtigkeit, die Welt kennt. Der Gerechte, der für Schuldige stirbt, so drückt es Petrus aus. Und wenn man heute viele Menschen fragen würde, was sie über Jesus denken, dann würden sie wahrscheinlich sagen, ja, Jesus ist ein toller Mensch gewesen. Der ist ein moralisches Vorbild, so wie er allen in Liebe begegnet ist, wie er keinen ausgestoßen hat. Da hat er einiges uns gegeben. Er ist vielleicht so auf einer Stufe mit Mutter Teresa, Mahatma Gandhi und keine Ahnung, wie man noch nennen kann. So ein Vorbild ist Jesus. Das Problem mit ihm ist nur am Ende, da ist er irgendwie gescheitert. Der hat den Bogen halt irgendwie ein bisschen überspannt. So dieses ganze Ding mit Gottes Sohn, das war ein bisschen zu viel. Und dann ist er missverstanden worden. Und ja, das ganze Ende da mit dem Tod, das ist ja nicht so wichtig. Wir gucken nur so auf das Moralische von Jesus. Aber Jesus ist mehr als ein moralisches Vorbild. Denn das, was am Ende kommt, was wir vielleicht gerne ausblenden würden, wenn wir über Leiden sprechen, wenn wir über den Tod von Jesus sprechen und ja die Frage stellen, warum musste er denn sterben? Und das hat mit mir zu tun, was ich gar nicht gerne hören will, weil das heißt ja, bei mir ist irgendwas, wegen mir muss jemand sterben, was ist da los? Also gucken wir lieber auf was anderes. Wir müssen aber auf das Ende von Jesus schauen, weil wenn wir das nicht verstehen, wenn wir das nicht in den Blick nehmen, dann verstehen wir eigentlich Jesus komplett nicht. Das Entscheidende ist ja sein Sterben und eben auch nicht nur das Sterben, sondern Sterben und Auferstehen. Beides zusammen ist das Entscheidende. Jesus beginnt etwas Neues, er wird wieder lebendig gemacht. Wenn es also heißt, schau auf Jesus, dann heißt das nicht, dann versuch so moralisch zu sein wie er. Auch das ist gut, sich da Jesus zum Vorbild zu nehmen. Aber das Entscheidende bei Jesus ist ja, schau auf sein Ende. Schau auf das Ende der Geschichte, auf seinen Tod, auf die Auferstehung und auch darauf, dass er in den Himmel aufgefahren ist und dort lebt und regiert. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Jesus leidet, er kommt durch das Leid zum größten Sieg. Er macht neues Leben möglich. Er schafft einen Zugang zu Gott, der bis dahin nicht mehr möglich war, der versperrt war. Das neue Leben kann geschehen, weil Jesus den Weg frei macht. Meine Hoffnung lebt, so haben wir es eben gesungen. Er ist der Erste, der bezeugen kann, Gott hat gesiegt. Die Sünde hat nicht das letzte Wort, das Zerstörerische, was Satan in diese Welt gebracht hat, um Gottes wunderbare Schöpfung zu zerstören. Das ist nicht der endgültige Sieger. Da steht noch jemand drüber. Und damit kommen wir jetzt so ein bisschen in den Dschungel. Und in die großen Fragen dieses Texts. Denn Petrus macht einen etwas, neudeutsch würde man sagen, etwas crazy move. Einen etwas verrückten Weg, den er jetzt hier plötzlich einschlägt. Aus bisher unerfindlichen Gründen springt er plötzlich aus dem ersten Jahrhundert, viele tausend Jahre zurück ins Alte Testament und landet bei Noah. Das ist dieser Archetyp, also der da mit dem Schiff unterwegs ist, diesen Kasten baut, bei anderem Sommerwetter, als wir es im Moment gerade erleben. Und Petrus schreibt davon, dass in dieser Zeit Jesus den Geistern in der unsichtbaren Welt ging, zu den Geistern aus dieser Zeit in die unsichtbare Welt ging, die sich gegen Gott aufgelöst haben. Und bei uns gehen alle Alarmglocken im Kopf an. Wir fragen uns, wer ist das und wo sind die eigentlich? Und damit sind wir in einem großen Club von Leuten, die sich diese Frage gestellt haben. Herzlich willkommen, wir sind nicht alleine. An dem Punkt leben wir mal nicht in der Fremde. Diese Verse wurden schon ganz viel diskutiert und auseinandergenommen worden. Ich gebe nur mal drei Ansichten, die ich gefunden habe. Das ist schön, man schlägt drei verschiedene Kommentare auf und kriegt drei Ansichten. Das ist so ähnlich wie zum Arzt zu gehen. Drei Ärzte, drei Meinungen. Drei Ärzte, vier Meinungen. Aber man kriegt da alles mit. Also zum Beispiel sagen manche Leute, das, was hier Petrus schreibt, ist die Vorlage von dem, was wir im apostolischen Glaubensbekenntnis sprechen. Wenn es da heißt, hinabgestiegen in das Reich des Todes, und dann müsste man da in so einer Fußnote einfügen, und in dieser Zeit war Jesus dann bei den Geistern im Gefängnis, sozusagen in der Vorhölle, wo die Leute darauf gewartet haben, verurteilt zu werden. Und da predigt er ihnen das Evangelium. Und dann gibt es Leute, die sagen, und dann haben die da sogar noch eine zweite Chance und können dann von diesem Ort doch noch in den Himmel reinschwupsen. Einer meiner Dozenten würde jetzt an der Stelle sagen, interessant, aber unbiblisch. Denn mit der zweiten Chance nach dem Tod, das finden wir ja in der Bibel nirgendwo. Wir entscheiden uns in unserem Leben hier und jetzt bis zu unserem Tod, wie es bei uns nach dem Tod eigentlich aussehen wird. Wir haben dieses eine Leben, wo wir eine Entscheidung treffen können, die für die Ewigkeit Auswirkungen haben wird. Danach werden wir nichts mehr umdrehen können. Also von daher, diese These eher etwas schwierig. Andere würden sagen, Jesus war in Noah irgendwie anwesend durch Gottes Geist und hat ihm das Evangelium schon in den Mund gelegt, was Noah seinen Zeitgenossen damals, während er nebendran an der Arche rumgezimmert hat, dann weitergegeben hat. Und wir werden noch an anderer Stelle im 1. Petrusbrief sehen, dass Petrus tatsächlich auch davon spricht, Noah hat seinen Zeitgenossen gepredigt, hat das weitergegeben und es ist nicht unwahrscheinlich, dass er sich da ja sicherlich mal erklären musste, warum ich da mitten auf dem platten Land im trockenen Sommer anfange, so einen riesen Kasten zu zimmern und was das mit Gottes Gericht und der Sünde der Menschen auf sich hat. Also von daher vielleicht gar nicht ganz unwahrscheinlich. Mein Favorit, würde ich jetzt mal sagen, oder das, was ich nachvollziehbarer finde, weshalb ich auch die NGÜ als Übersetzung gewählt habe, die das nämlich in ihre Übersetzung schon mit reinbringt, ist eine dritte Auslegung, die das ganz gut beschreibt. Diese Mächte, von denen hier gesprochen wird, das sind die Mächte in der unsichtbaren Welt, die in der Zeit Noahs die Menschen dazu verführt haben, sich gegen Gott aufzulehnen. Wenn ihr ganz dunkel euch daran erinnert, wie das da in den ersten Kapiteln in der Bibel ist, da ist ja relativ viel Abwärtsbewegung, nachdem das mit dem Garten Eden nicht so gut gelaufen ist. Und dann steht da in 1. Mose 6 in den ersten paar Versen ein Text, der ist noch viel mehr verdschungelt als das, was wir heute gelesen haben. Dieser Text, wo es irgendwo um irgendwelche ominosen Göttersöhne geht, die sich dann da mit den Töchtern der Menschen einlassen. Und da könnte man jetzt mindestens genauso viel drüber diskutieren, aber wahrscheinlich geht es genau in diesen Moment, wo Engel, die sich gegen Gott auflehnen, die Menschen verführen und noch mehr das ganze System Gottes zerstören wollen. Und die werden dafür jetzt in einem Bereich gehalten, sie sind noch nicht endgültig bestraft, und denen verkündigt Jesus, was passiert ist, und zwar nachdem er schon auferstanden ist. Er verkündigt ihnen sozusagen das Auferstehungsgeschehen. Der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist der Anfang von etwas Neuem. Jesus ist der Sieger. Der Plan zur Zerstörung von Gottes Schöpfung geht nicht auf. Das verkündigt Jesus hier. Und nebenbei bemerkt, nochmal als Anmerkung dazu, zu dieser Stelle, wenn ihr jetzt immer noch sagt, keine Ahnung, was das soll, ich komme auch bei diesen Auslegungsvarianten nicht hinterher, Martin Luther hat über diese Textstelle gesagt, es ist das Wunderlichste im Neuen Testament und ich verstehe es nicht. Jetzt in meinen Worten ausgedrückt. Und wenn jemand wie Luther, der, glaube ich, die Bibel wirklich sehr gut verstanden hat, da Fragezeichen dran setzt, dann müssen wir heute Morgen auch nicht alles hier verstehen. Und trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, nochmal an dieses Baumbild vom Anfang zu denken. Die Frage, was ist denn eigentlich die Aussage hier hinter? Warum schreibt Petrus an die Menschen, die in dieser Minderheitensituation leben, einen solchen Text und dieses Noah-Bild? Was soll das denn? Ich glaube nicht, dass Petrus sich in seiner Schreibstube überlegt hat oder seinem Schreiber, den Brief geschrieben hat, gesagt hat, ich habe es mir genau überlegt, das sind diese Christen, die sind gerade echt am Boden und die wissen nicht mehr weiter. Die erleiden total viele Probleme dafür, dass sie Christen sind und das Beste, was wir denen jetzt geben können, ist eine theologische Diskussion. Das wird die weiterbringen, wenn sie sich jetzt mal so richtig die Köpfe darüber einschlagen, wer sind die Geister im Gefängnis, denen Jesus predigt. Das ist nicht die Ermutigung, die Petrus hier weitergeben will. Ich glaube, dass diese Situation, in der diese Christen stehen, die wir vielleicht heute auch erleben, auch die Situation ist, die schon Noah gekannt hat und die auch Jesus erlebt hat. Und das will Petrus nur noch mal verstärken. Denken wir nur noch mal einen kurzen Moment an dieses Leben von Noah. Wir müssen gar nicht die ganze Geschichte im Kopf haben, aber einfach sich das vorzustellen, da ist jemand, der nicht Schiffsbauingenieurswesen studiert hat, der auch nicht am Hafen wohnt und der kriegt den Auftrag, ein Schiff zu bauen und zwar einen mordsriesengroßen Kasten. Es hat noch keinen Tropfen geregnet in der Situation. Und der baut diesen Kasten und erzählt den Leuten, in ein paar Jahren, in ein paar Tagen, in ein paar Wochen, wie auch immer, wird hier eine Riesenflut kommen, die Gott schickt und er wird alles Leben vernichten, weil wir Menschen uns gegen Gott aufgelehnt haben. Und der einzige Ort der Rettung wird dieses Boot sein. Ich vermute, viele Zeitgenossen von Noah werden gesagt haben, lass uns den mal beobachten, irgendwann muss doch der Kopf aufgehen und die Meise muss ausfliegen, die der hat. Mit dem ist irgendwas nicht ganz sauber. Da stimmt was nicht. Keiner nahm ihn wahrscheinlich ernst. Keiner hat das geglaubt, bis zu diesem einen Tag, als es angefangen hat zu regnen. Und nicht nur einen Tag geregnet hat, sondern viele Tage geregnet hat. Und zwar in einem Maß, was bis dahin wahrscheinlich keiner gekannt hat. Und als die Menschen dort im Wasser schwammen und um ihr Leben gekämpft haben, da wird ihnen vielleicht nochmal in den Kopf gegangen sein, was war eigentlich mit diesem Noah? Was hat der uns noch erzählt? Wie sah es im Leben von Jesus aus? Jesus, der groß aufgetreten ist, der Wunder getan hat, Kranke geheilt hat, Dämonen ausgetrieben hat, der mehr als 5000 Leute satt gemacht hat, der in einer Art und Weise von Gottes Reich gesprochen hat, wie die Menschen gesagt haben, diese Vollmacht hat keiner sonst. Unsere Schriftgelehrten und die Pharisäer, die predigen, ja, aber Jesus, das ist eine ganz eigene Liga. Und sie haben Hoffnung in ihn gesetzt, dass er die Römer aus dem Land vertreiben wird, dass er Israel zu neuer Blüte führen wird. Und dann kippt die Stimmung. Alle sind plötzlich irgendwie gegen Jesus. Er kriegt den Prozess gemacht, eine absolute Farce. Lügengeschichten werden aufgetischt. Er wird geschlagen, er wird angespuckt und schlägt, wird dann ans Kreuz geschlagen und stirbt dort wie ein Verbrecher. Wo ist da der große Auftritt Gottes Sohns gewesen? Der, der gesagt hat, ich baue den Tempel in 3 Tagen auf. Was ist denn da los? Wie kann das Gottes Sohn sein, wenn der so jämmerlich zugrunde geht? Und in dieser scheinbaren Niederlage schafft Gott den größten Sieg. Durch die Niederlage, durch das Leid hindurch zur Herrlichkeit. An Ostern zeigt sich, dass mit Jesus war keine Eintagsfliege, das waren keine Fake News. Er hat die Herrlichkeit gewonnen, er schafft neues Leben. Und dann denken wir jetzt an Christen, die in einer Situation leben, dass sie sich fremd fühlen. Vielleicht die im ersten Jahrhundert bei Petrus oder vielleicht sagst du, ich sehe das ja bei mir schon ganz genauso auf der Arbeit und in der Familie. Vielleicht fühlst du dich manchmal als Christ wie Noah, wie der Depp. Du erzählst irgendwas von deinem Glauben, wenn du dich überhaupt noch traust, davon zu reden, dass du sonntags im Gottesdienst gewesen bist, dass du Gemeindeveranstaltungen besuchst, dass du vor dem Essen betest, dass du Bibel liest oder was auch immer es ist, und die Leute belächeln dich nur noch. Brauchst du das fürs Leben? Haben wir das nicht längst lange schon überwunden, dieses Glauben an irgendein höheres Wesen? Wir sind doch aufgeklärt, wir brauchen das doch gar nicht mehr. Die Werte, die du lebst, die passen nicht mit den Überzeugungen der Menschen überein. Du erlebst ungerechtes Handeln, du wirst geschnitten, du wirst verlacht, vielleicht gemobbt. Vielleicht will keiner was mit dir zu tun haben. Ungerechtes Leiden in der Fremde. Und was Petrus uns hier sagen will durch diesen Text ist, schau auf Noah, er ist durch das Gericht gerettet worden, trotz allem Widerstand. Schau auf Jesus, der durch sein Leiden hindurch zur Herrlichkeit gekommen ist, der wirklich etwas Neues geschafft hat. Das Leid war nicht das Ende, da kommt noch etwas anderes. Und wenn du Ungerechtigkeit erleidest, dann kannst du durch Jesus einmal noch Gerechtigkeit erleiden. Das wird sich irgendwann nochmal klären. Das ist nicht das Ende, was du jetzt gerade erlebst. Diese Situation ist nicht der Dauerzustand. Was Noah passiert ist, was Jesus passiert ist, das passiert irgendwie, nicht ganz 1:1, aber in ähnlicher Weise auch für dich. Weil Jesus gestorben und auferstanden ist, ist die Ungerechtigkeit nicht das Ende. Jesus ist der Sieger, der auch dir seinen Sieg schenkt. Jesus ist der Sieger, der auch dir Gerechtigkeit schenkt, auch wenn du vielleicht dein ganzes Leben lang nur Ungerechtigkeit erlebt hast. Wer an Jesus glaubt, ist am Ende nicht der Verlierer, auch wenn es in manchen Entscheidungen deines Lebens vielleicht so aussieht, dass das so ist. Und im Leid, auch im ungerechten Leid, will Petrus uns damit ermutigen. Und er führt das noch weiter aus, dass er nicht nur sagt, Jesus ist gestorben und auferstanden, sondern dass er auch sagt, Jesus ist der Retter, der das auch zeigt und wir uns das tief verinnerlichen können. Petrus schreibt ja in diesem Abschnitt mehrmals über dieses Thema Rettung an unterschiedlichen Stellen. Es fängt ja schon an, Vers 18, Jesus hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschen gesühnt und damit den Zugang zu Gott eröffnet. Jesus hat den Zugang geöffnet. Er ist der Weg zu Gott. Er ist der eine Retter und kein anderer. Und das ist auch ja wieder parallel zur Geschichte von Noah. Da gibt es ja auch nur einen Rettungsweg. Nur die Arche war das Rettungsboot, sonst nichts. Nur in der Arche sind die Menschen, die dort drin waren, Noah und seine Familie, diese 8, die sind durch die Flut gekommen. Und Gott hat gezeigt, dass er gnädig ist. Petrus schreibt weiter, Vers 20, in den Tagen Noahs hatte Gott in seiner Geduld mit dem Gericht gewartet, bis die Arche gebaut war. Doch als dann die Flut kam, wurden nur wenige, nicht mehr als 8 Personen in der Arche durch das Wasser hindurchgetragen. Es gibt nur diesen einen Weg zur Rettung, nur den einen Weg zur Befreiung. Und diesen Weg nehmen nicht viele. Die Menschen zur Zeit von Noah waren mit allem Möglichen beschäftigt. An anderer Stelle in der Bibel wird das ja mal so beschrieben, die haben ihr ganz normales Leben gelebt. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten. Über Gott, über sein Denken, über die Menschen, über die Möglichkeit, dass er auch Menschen zur Rechenschaft zieht für das, was sie getan haben, hat da keiner nachgedacht. Über Rettung hat sich keiner Sorgen gemacht. Warum auch? Es schien doch alles in Ordnung zu sein, da war doch kein Problem. Die Sonne schien, kein Grund zur Panik. Und dieses komische Boot von Noah, meine Güte, ja, Spinner gab es zu allen Zeiten. Und da kann man sich verloren fühlen. Hat Noah vielleicht auch gemacht. Vielleicht haben sich die Christen, an die Petrus hier schreibt, verloren gefühlt, weil sie gesagt haben, warum glaubt denn keiner an diese Botschaft, die so überzeugend ist? Das, was unser Herz in Brand gesetzt hat, wofür wir leben und auch bereit wären zu sterben, warum nimmt das denn keiner an? Die Botschaft, die doch scheinbar so einfach ist, warum glaubt da keiner dran? Und vielleicht fühlst du dich auch so, dass du denkst, wir sind nicht viele. Wo sind die Leute geblieben, die vielleicht mal mit mir in die Sonntagsschule gegangen sind, die mit mir im Konfirmandenunterricht waren, die mit mir in der Jugend waren, die vielleicht auch mal mit nach vorne gegangen sind bei irgendeiner Evangelisation. Wo sind die geblieben? Warum spricht die Botschaft von Jesus so wenig Menschen in unserem Land an? Was trägt hier eigentlich noch in einer Welt, die so wenig nach Jesus fragt? Was gibt uns da noch Hoffnung? Und Petrus möchte, wie gesagt, seine Leser damals, aber auch uns heute ermutigen, durch diese ganz tiefgehende Erinnerung, schau zuallererst auf das, was Jesus für dich getan hat. Das geht nicht weg, auch wenn du vielleicht gerade dich nicht danach fühlst oder nichts Großes siehst, dass Jesus dein Retter ist. Das ist zuallererst das Entscheidende und das verlierst du auch nicht. Und wenn du dich noch so alleine fühlst, Jesus ist da. Das, was Jesus getan hat, kann ich persönlich in Anspruch nehmen. Das gilt für dich und für mich, wenn ich das annehme. Und dass das mit mir persönlich zu tun hat, dass ich das für mich in Anspruch nehmen kann, das kann ich ja ganz deutlich mir vor Augen führen und verdeutlichen durch das Bild der Taufe. Und auch das fügt Petrus hier an und das ist das nächste Ding, wo hier so ein bisschen ein paar Bäume stehen, die uns vielleicht den Blick auf die Hauptsache versperren. Die Taufe als Zeichen. Die Taufe, die uns zeigt, Jesus rettet uns. Petrus formuliert es ja hier auf den ersten Blick etwas missverständlich, wenn er schreibt, das Wasser der Taufe war das Gegenstück, das Wasser damals bei Noah war das Gegenstück zum Wasser der Taufe und dieses Wasser rettet euch jetzt. Also da könnte ja fast der Eindruck entstehen, dass die Taufe mich rettet. Dass die Taufe das Ding ist, was mich durchbringt. Wenn ich getauft bin, ganz egal, was ich mache, das ist safe für alle Zeiten. Aber auch das wäre nicht das, was Petrus hier sagen würde. Und vielleicht würde mein Dozent hier wieder sagen, interessant, aber unbiblisch an der Stelle. Die Taufe an sich ist es ja nicht, was die Rettung ausmacht, sondern das, was hinter der Taufe steht. Das, was die Taufe eigentlich nur verdeutlicht. Das, was ich beim Taufen bekenne. Damit ich mich taufen lasse, muss ich ja für mich selbst erkannt haben, ich habe das überhaupt nötig, dass ich Jesus brauche. Ich bekenne, ich bin ein Sünder und ich bin verloren. Ich brauche Jesus als Retter. Ich kann es aus mir heraus nicht schaffen. Und deswegen klammere ich mich an das, was Jesus getan hat, weil ich keine andere Hoffnung im Leben mehr sehe. Und ich werde mit ihm, weil ich ein Sünder bin, werde mit ihm begraben, deswegen ja auch in der Taufe ins Wasser hinuntergesenkt. Aber weil Jesus ja nicht nur begraben worden ist, sondern weil er auch lebt, stehe ich auch wieder mit ihm auf, tauche aus dem Wasser sozusagen wieder heraus. Sein Tod und seine Auferstehung, beides gilt für mich. Gestorben für die Sünde und erweckt zum neuen Leben durch Gott. Ich bin mit Jesus verbunden und das soll für mein Leben gelten. Er ist mein Retter und sonst nichts. Und die Taufe ist das Bild dafür, aber nicht das an sich Wirksame. Die Taufe zeigt uns das. Wir können es sozusagen nochmal miterleben und wir können es auch vor anderen Menschen bekennen. Das nimmt uns damit hinein, aber die Taufe alleine macht es nicht. Jesus hat es getan. Nicht die Taufe ist der Retter. Jesus ist unser Retter. Und was auch immer andere Menschen sagen, von dem, was Jesus für mich getan hat, kann mich keiner trennen. Und wenn ich in einer Welt lebe, in der ich mich als Nachfolger von Jesus fremd fühle, dann kann mich die Erinnerung daran, so sehr liebt Jesus mich, dass er für mich gestorben ist und da bin ich mit ihm gestorben und dass er auferstanden ist und auch das gilt für mich, dann kann mich die Erinnerung daran immer wieder neu auch ermutigen, Jesus, der Retter, ist da für mich. Darauf baue ich, wenn sich Menschen von mir abwenden, wenn sie mich nicht verstehen. Ich bin verbunden mit Jesus in seinem Sterben und in seinem Auferstehen. Und das gibt mir Hoffnung in diesem Leben und darüber hinaus. Dieser Moment, der mir zeigt, so sehr bin ich geliebt, das gilt für mich. Und ja, ich bin auch trotz Taufe und ich bin auch trotz Bekehrung und Entscheidung für Jesus immer noch ein Mensch, der die Vergebung braucht an jedem Tag. Und ja, ich bin auch immer noch nicht perfekt. Und ich werde immer noch schuldig. Aber niemand wird mich von Jesus trennen. Auch wenn ich nichts davon fühle in manchen Momenten. Auch wenn ich vielleicht gerade so wenig davon sehe, dass Jesus in meinem Leben ist. Auch wenn ich mich vielleicht sogar schäme dafür, dass ich wieder schuldig geworden bin. Und auch dann, wenn Gottes Gegenspieler Satan mir einflüstert und sagt, so wie du lebst, so nimmt Jesus dich nicht mehr an. Jetzt ist der Faden bei ihm gerissen, du hast es übertrieben. Konto überzogen sozusagen. Dann ist die Erinnerung an meine Taufe, an das, was da für mich geschehen ist, was dahinter steht, ist die Versicherung, die Erinnerung an das, was die Taufe zeigt. Jesus liebt mich so viel mehr, als ich zu hoffen gewagt habe. Er hat für meine Schuld bezahlt in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Und das ist das Fundament meines Lebens, die Rettung durch Jesus. Ist das Fundament fürs Leben auch in der Fremde. Jesus ist der Retter und er hilft uns auch durch das Leben hier hindurch. Und noch einen dritten Gedanken teilt Petrus mit uns, weil Jesus jetzt regiert. Das geht relativ schnell. Die ersten beiden Gedanken, die haben ja mit der Zukunft zu tun. Wahrscheinlich würden jetzt Kritiker schon wieder sagen, da haben wir es ja mal wieder, die Christen und ihre Zukunftsvertröstung. Immer so in die Ewigkeit. Alles, was wir hier jetzt nicht unterkriegen, dann sagen die, irgendwann wird das schon passieren. Das wird schon irgendwann gut. Und ja, irgendwann wird es gut werden, weil wir die Hoffnung, auf die wir zugehen, natürlich erst in vollend dann erleben, in vollem Ende dann erleben, wenn Jesus wiedergekommen ist. Wenn wir einmal ganz bei ihm sind. Aber das heißt ja nicht, dass nicht schon jetzt was davon gilt. Dass Jesus der Herr ist und sonst keiner. Petrus schreibt ja, Jesus, der jetzt, nachdem er in den Himmel gegangen ist, auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt und dem die Engel und alle Mächte und Gewalten unterstellt sind. Der jetzt schon da sitzt und nicht erst, keine Ahnung, wann auch immer dieser jüngste Tag kommen wird, aber der jetzt schon regiert, der jetzt schon der Herr ist und der schon jetzt über allen Mächten und Gewalten und Engeln und alles, was da wichtig ist, darüber steht. Jesus sitzt auf dem Thron zur Rechten Gottes. Das war der Ehrenplatz am Hof des Königs. Da, wo die wichtigen Leute sitzen, die entscheidenden Minister, die Verwalter. Er hat die gleiche Macht wie Gott an diesem Punkt. Er ist der wahre König, der Herrscher in dieser Welt. Und mit diesem Wissen können wir als Christen leben, auch dann, wenn wir uns fremd fühlen. Vielleicht auch, weil wir uns fremd fühlen, weil die Macht haben, uns fremd fühlen lassen. Weil die Verantwortung tragen in dieser Welt, sich nicht nach Gottes Geboten interessieren, ganz andere Entscheidungen treffen, weil wir sie nicht verstehen. Auch dann wissen wir, es ist nur teilfremd, weil unser Herr steht darüber. Der regiert. Er hat die ganze Welt in seiner Hand. Er ist die oberste Autorität in unserem Leben. Also das sollte er auf jeden Fall sein. Und vielleicht müssen wir uns da manchmal auch selbst hinterfragen, ist er das eigentlich wirklich oder sagen wir das nur so dahin? Er ist die oberste Autorität in unserem Leben. Er ist die oberste Autorität auf der Welt. Und ja, es gibt so viele, die sich wichtig nehmen. aber Jesus steht darüber. Er hat die unsichtbaren Mächte und letztendlich auch die sichtbaren Mächte schon besiegt. Paulus schreibt das so wunderbar im Kolosserbrief, Kolosser 2, Vers 15. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Oder andere Übersetzungen sprechen von dem Triumphzug, in dem Christus diese Mächte mitführt. Dieses Bild vom römischen Feldherrn, der schon gewonnen hat und jetzt alle Besiegten müssen hinter ihm herlatschen und müssen dann zeigen, der da vorne, das ist der Sieger. Wir sind die Besiegten, wir haben eigentlich nichts mehr dagegen zu tun. Und ja, wir erleben, dass es wieder göttliche Mächte gibt. Wir erleben Anfechtung, wir erleben Versuchung, wir erleben die Widerstände in dieser Welt, Gegenwind, Ablehnung, Feindschaft, was auch immer es ist. Aber wir dürfen wissen, wir leben mit dem Sieger Jesus, wenn wir mit ihm verbunden sind. Und all das, was uns jetzt noch widerfährt, das sind nur noch die Rückzugsgefechte eines schon Besiegten. Der ist schon besiegt worden. Jesus steht darüber. Und für diesen König leben wir. Wir leben unter dem mächtigsten König und mit dem mächtigsten König dieser Welt. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Wir leben und wir leiden mit und für diesen König, der unsere Hoffnung ist, der unser Retter ist, das Fundament, auf dem wir stehen, der uns seine Liebe zeigte, als er starb und auferstand. Petrus zeigt den Christen in der Fremde damals, aber auch uns heute, eigentlich gar keine besondere Botschaft, könnte man meinen. Es sind doch nur die Grundlagen des Glaubens, die er hier weitergibt und sagt, erinnert euch daran, das ist Ermutigung auch in den Leidenssituationen, den Kern, auf dem wir stehen. Aber gerade dann, wenn wir uns fremd fühlen, sind das die ersten Dinge, die uns verloren gehen. Und wo wir uns immer wieder neu hinterfragen müssen, ist Jesus dieser Herr in meinem Leben? Lebe ich aus seiner Auferstehung, aus seinem Tod und seiner Auferstehung, dass er allein der Retter ist, oder muss ich da was hinzufügen? Glaube ich an das, was er für mich getan hat? Diese Ermutigung, die er uns mitgibt, ermutigt Leben in der Fremde, auch dann, wenn wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, hilft es mit diesen klaren Kernen des Glaubens, auch im Nebel Durchblick zu haben. Und wenn es dann manchmal ist, wie die einzelnen Bergspitzen, die nur aus den Wolken rausgucken, aber schon die einzelne Spitze hilft doch, Orientierung zu finden und mich zurechtzufinden, auch im ganzen Dschungel von offenen Fragen und Unsicherheiten. Amen.